Ja, moin, herzlich willkommen. Oder herzlich willkommen ist vielleicht das Falsche. Ihr wurdet schon begrüßt, aber ich begrüße euch jetzt auch nochmal. Schön, dass ihr da seid. Wir sind im Buch der Sprüche. Wenn ihr eine Bibel habt, schlagt das doch einfach mal auf. Buch der Sprüche. Ich werde heute aus der Neuen Genfer das lesen. Also ich bitte schon mal um Verzeihung für alle, die dann ein bisschen durcheinander kommen, aber... Genau, es ist halt so, ich mach's trotzdem, genau, weil ich das einfach etwas besser verständlicher finde. Genau. Ja, im Buch der Sprüche geht's erstaunlicherweise, ihr werdet es geahnt haben, auch dieses Mal wieder um das Thema Weisheit und ja, das Buch der Sprüche muss man sich am Anfang vielleicht so ein bisschen wie so einen Werbeblock vorstellen, wie so ein Block von Commercials. Hier wird jetzt erstmal Werbung gemacht für Weisheit. Ja, es wird erstmal dem Leser eigentlich versucht, die Weisheit schmackhaft zu machen. Ja, es wird erklärt, warum das gut ist. Warum ist es überhaupt gut, weise zu sein? Was bringt mir das überhaupt? Oder bringt mir das überhaupt etwas, dass ich mich irgendwie abmühe darin, dass ich versuche zu lernen, mich weiterzuentwickeln, auch hier oben? Bringt das überhaupt was? Das ist ja so anstrengend. Ja, es ist leichter, nicht zu lernen. Es ist leichter, einfach derselbe zu bleiben. Es ist leichter, sich nicht weiterzuentwickeln. Lernen bedeutet unter anderem für viele von uns, in die Schule zu gehen. Das ist auch ein Teil des Lernens. Da lernt man im besten Falle Dinge, die einem im besten Falle nochmal nützlich sind irgendwann. Aber zumindest bleibt man nicht so eine dumme Murmel wie vorher. Also selbst wenn du das nie benutzen wirst, du hast wenigstens schon mal was gehört von den Sachen. Du weißt, dass es sowas gibt wie... Seht ihr, ich bin nur Realschüler. Ich weiß gar nicht, was es alles gibt. Ich habe gar kein Abi. Ich weiß gar nicht, was es alles gibt. Aber für mich war so das Höchste in Mathematik, ich bin jetzt mal ganz ehrlich, war sowas wie Wahrscheinlichkeitsrechnung und diese Funktion, diese Graphen auszurechnen. Ja, das war schon das Höchste der Gefühle. Ich gebe es zu. Das ist für mich das Weiseste und Schlauste, was man in Mathe machen kann. Aber ich weiß, da gibt's noch mehr. Und vielleicht wissen die Abiturienten unter uns hier, dass da noch mehr ist, da draußen irgendwo. Und ich meine, selbst wenn ich niemals jetzt wieder irgendeine Kurve ausrechnen werde in meinem Leben, was auch stimmt, was ich auch nie wieder wahrscheinlich machen werde, ist es ganz gut, das mal gemacht zu haben. Einfach, es trainiert ja auch unseren Kopf. Es hält uns ja auch, es bringt uns in Schwung, es hält uns fit. Ja, es ist anstrengend, man sträubt sich innerlich, seine Hausaufgaben zu machen. Man kriegt einen leichten Kotzreiz manchmal, wenn man daran denkt, dass ich das noch heute machen muss. Ich muss heute noch diese Mathe-Hausaufgaben machen. Ich erinnere mich an durchwachte Nächte, wo ich Hausaufgaben gemacht habe für, ich gebe es zu, ich bin nicht nur Realschüler, ich habe auch ein Fachabitur für mein... Aber nur Fachabitur Gestaltung, das war nicht so toll. Trotzdem, das hat mich Nächte gekostet, dieses Fachabi zu machen. Ich habe Nächte durchwacht und habe meine Zeichenhausaufgaben gemacht und irgendwelche dämlichen Sachen gezeichnet. Egal, auf jeden Fall, ja, das kostet uns was. Aber das Buch der Sprüche sagt, das ist gut, es lohnt sich. Es lohnt sich zu lernen, es lohnt sich, schlau zu werden. Es lohnt sich, nicht dumm zu bleiben. Das Buch der Sprüche sagt, du kannst Schlauheit in dieser kaputten Welt ziemlich gut gebrauchen. Man muss nämlich ziemlich schlau sein hier, um was daraus zu machen. Wenn man ziemlich dumm ist, hat man eventuell große Probleme. Und zwar sein ganzes Leben lang. Und das sagt das Buch der Sprüche eigentlich immer wieder. Also das ist jetzt auch kein Plädoyer für die Schulbildung hier. Naja, doch, eigentlich schon, doch. Ja, hier sind ja auch ganz viele Lehrer unter uns. Angehende Lehrer und Lehrerskinder. Ich bin auch ein Lehrerkind. Also, Bildung ist gut. Weisheit ist gut. Es ist gut, wenn man etwas weiß. Denn wenn man etwas nicht weiß, kann man ja auch tierisch leicht veräppelt werden. Man kann ja auch tierisch leicht über den Tisch gezogen werden, oder? Wenn man dann stolpert man wie so ein dummer Trottel in die Falle. Das ist doch so. In irgendeinem Telefonvertrag, der irgendwie 5 Jahre geht und monatliche Kosten von 50 Euro oder sowas. Ne? Wenn man nicht klug ist, wenn man nicht aufpasst, wenn man nicht weise ist, dann kann man ganz schön tief fallen in diesem Leben. So. Und vielen Leuten passiert das auch. Deswegen sagt das Buch der Sprüche, hey, das Buch der Sprüche macht Werbung dafür, schlau zu sein. Und das Buch der Sprüche sagt auch noch eine zweite, ziemlich wichtige und gute Sache. Es sagt, jeder Dummkopf kann schlau werden. Das ist eine Behauptung, die in diesem Buch aufgestellt wird. Jeder kann weise werden. Das ist etwas, was Gott jedem geben kann, egal wie dumm du bist. Ich weiß nicht, ob hier, ja, sorry, ist, ne, es gibt doch, manche von uns sind dumm, es ist doch so. Ja, nein, ist mal ehrlich, ist doch klar, ist doch nicht schlimm. Manche sind schlauer als die anderen, das ist doch okay. Das ist auch irgendwie, so hat es Gott doch auch gegeben. Ich muss damit leben, dass ich kein Genie bin. Ja, ich komme ganz gut damit klar. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Nein, ich bin nicht Albert Einstein, aber es gibt Albert Einstein. Es gibt diese verrückten Genies. Und die sind unglaublich. Ist doch okay, oder? Ist doch nicht schlimm. Und es gibt auch totale Dummköpfe. Ja, gibt es auch. Mir hat mal der Hausmeister meiner alten Grundschule gesagt, der auch gleichzeitig der Opa von meinem besten Freund war und mich auch manchmal in den Ohren irgendwo durchgeschliffen hat durch die Pausenhalle. Ich mochte ihn trotzdem. Er sagte sowas wie, man kann ruhig dumm sein, man muss sich nur zu helfen wissen. Ne? Also, so eine Lebensschleue halt. Und das ist ja auch Sprüche, oder? Diese Lebensschleue. Ja, ich bin vielleicht, mein IQ ist ja auch immer die Frage, wie definiert man Klugheit? So, ja, mein IQ ist vielleicht nicht 150, vielleicht nicht mal 100. Nein, locker nicht 100. Irgendwo da drunter, irgendwo unter der 100. Aber hey, alles, was ich brauche, ist diese Weisheit, diese Lebensweisheit, diese Lebensschleue, um hier durchzukommen. Das ist alles. Und Gott sagt, das kann jeder bekommen. Jeder. Jeder, der auf mich hört. Jeder, der Furcht vor mir hat, der Furcht vor Gott hat. Jeder Gottesfürchtige kann ein Stück weise werden. Ich denke bei Weisen immer an diese, zuallererst zumindest, mittlerweile vielleicht nicht mehr, aber dachte ich immer so, ein weiser Mann, da denkt man doch vielleicht so an so einen Kung-Fu-Meister. Kennt ihr diese japanischen und chinesischen Kung-Fu-Filme? Und kennt ihr dann diese Typen, diese alten Meister, die dann so einen mega langen weißen Bart haben und dann immer so ein bisschen, sie sind so ein bisschen exzentrisch unterwegs, sie leben auch völlig alleine auf irgendeinem Berg, in irgendeiner, sie leben auch ganz einfach. Und dann kommt so ein Schüler dahin und will Kung-Fu lernen. Und dann machen die erstmal so. Oh, du willst lernen Kung-Fu? Hast du das gut überlegt? Ja, Kung-Fu ist schwer. Kung-Fu ist dein Leben ab jetzt. Und dann kennt ihr das, ne? Dann müssen die erstmal so komplett dumme Sachen machen die ganze Zeit. wo man so denkt, Digga, warum muss er jetzt 50 Mal diese Treppe hoch und runter laufen, um Wasser zu holen? Und der Meister noch so dabei immer so mit Stockschlägen, so. Wenn der Schüler so an ihm vorbeikommt mit den Wasserdingern, so, ja, 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 schlägt den immer noch so mit dem Stock. Immer hoch und runter, hoch und runter. Man denkt so, das soll man ja auch denken. Warum? Warum? Aber man weiß ja gleichzeitig auch die Antwort, oder? Man weiß gleichzeitig die Antwort, obwohl man denkt, oh Mann. Aber man weiß die Antwort. Dieser Typ soll lernen oder diese Frau soll lernen, sich durchzubeißen. Soll lernen, Ausdauer zu bekommen. Sie soll lernen, durchzuhalten, nicht aufzugeben. Sie soll erstmal so eine Basis von Kraft gewinnen. Und dann gibt der Typ ja immer fast auf, oder? Dann ist es wirklich so, dann kommt so eine Szene, da liegt er so in seinem Bett, es ist nachts. Und dann denkt er vielleicht so nach oder er guckt so in so eine Kerze, weil es gibt da keinen Fernseher oder es gibt auch keine Handys oder so. Er ist völlig fertig, guckt in diese Kerze und denkt so, vielleicht fahre ich einfach nach Hause wieder. Ich gebe auf. Ich schaffe das nicht mehr. Aber irgendwie, ich weiß auch nicht, es gibt dann irgendeinen Grund, warum er dann weitermacht. Und dann fängt das richtige Training an. Aber bis dahin muss man erstmal kommen. Okay, das ist für mich so der Inbegriff von einem weisen Mann, dieser Kung-Fu-Meister. Und die Bibel sieht das sicherlich vielleicht ein bisschen anders, aber ja. Und trotzdem, natürlich haben die, da ist eine gewisse Weisheit. Nämlich, wie gesagt, erstmal muss sich einer demütigen. Erstmal muss sich einer unterordnen können. Erstmal muss einer lernen, durchzuhalten. Erstmal muss einer lernen, seinen Schweinehund zu besiegen, sich selbst zu besiegen. Sich selbst im Griff zu haben, muss erstmal einer lernen, bevor er die hohen Künste lernt, des Kung-Fu. Und hier haben wir aber in Sprüche nicht einen alten Meister, sondern wir haben erstaunlicherweise hier eine Frau. Das ist auch interessant für die Bibel auch. Hier ist die Hauptperson oder eine der Hauptpersonen am Anfang von Sprüche ist Frau Weisheit, Lady Wisdom. Es ist eine Frau, die hier die Weisheit personifiziert. Ja? Und diese Frau läuft sozusagen durch die Stadt und spricht alle Dummen an und sagt, ihr Dummköpfe, hört doch mal, ich könnte euch Unterricht geben. Ihr könntet lernen, ihr könntet klug werden. Kommt doch, kommt. Sie lädt ein. Sie sammelt die Leute ein und sagt, wer möchte weise werden? Wer möchte sein Leben als Dummkopf beenden? Und wer möchte klug werden? Und hier in Vers 23 von Kapitel 1, lest es selber, es ist so wunderschön, es ist so dieses poetische Bild, wisst ihr, was hier gemalt wird von Frau Weisheit und was sie sagt. Vers 22, ihr Einfallspinsel, sorry, das ist jetzt wieder neue Genfer Übersetzung, ihr Einfallspinsel, wie lange wollt ihr die Einfalt lieben, also die Dummheit? Wie lange noch gefällt den Angebern ihr selbstgefälliges Geschwätz? Wie lange noch hassen Eingebildete die Einsicht? Lasst euch von mir unterrichten, dann beschenke ich euch mit meinem Geist und lasse euch an meinen Gedanken teilhaben. Hier ist diese Einladung an alle Dummköpfe der Stadt. Hey, wenn du dumm bist, dann komm. Du musst nicht dumm bleiben. Komm doch mit. Hier kannst du was lernen bei mir. Also, und das spricht hier zu dem Leser. Das sind wir. Wir sind die Dummköpfe. Der Leser. Wir lesen gerade dieses Buch. Wir sind das. Und diese Weisheit spricht zu uns. Diese Frau redet zu uns, zu dir und zu mir und sagt, hey, du Dummkopf, willst du was lernen? Dann lies dieses Buch. Dann hör auf meine Stimme. Fürchte Gott. Und hör auf meine Worte. Und dann lasse ich dich teilhaben an Gottes unglaublicher, großer Weisheit. Also ganz viel Werbung. Und jetzt Kapitel 2, worum es heute eigentlich geht. Auch wieder, ja, ein Werben. Aber jetzt spricht der Vater. Mein Sohn, nimm meine Worte an und behalte meine Gebote im Gedächtnis. Habe ein offenes Ohr für die Weisheit. Und versuche von Herzen, verständig zu werden. Verlange nach Einsicht und bitte um Verstand. So, was wünschst du dir zum Geburtstag, mein Kind? Einsicht. Oh, das ist so teuer, du. Aber man kann sich ja alles wünschen, ne? Ob man es kriegt, ist eine andere Sache, ne? Kennt ihr auch den Spruch? Das ist manchmal die Rettung für Eltern, oder? Dass man diesen Spruch sagen kann, das ist auch Weisheit. Dieser Spruch ist weise. Die meisten Kinder lassen sich damit, also geben sich damit zufrieden. Und es ist wahr, ja. Aber es ist so schön griffig und kurz. Ein weiser Spruch. Verlange nach Einsicht und bitte um Verstand. Ein bisschen Verstand bitte, Herr Ober. Und suche nach ihnen wie nach Silber. Ne? Stellt euch so einen Schatzgräber vor. Jemand, der in den wilden Westen geht, diese ersten Goldgräber. Forsche nach ihnen wie nach verborgenen Schätzen. Indiana Jones. Wer kennt Indiana Jones, oder? Leute, werde zu, genau, danke, danke. Hey, lass uns wie Indiana Jones sein, lass uns diese Schätze heben. Lass uns diese Schätze heben, die hier drin sind, in diesem Buch. Lass uns losgehen, aufmachen, lernwillig sein, neugierig sein. Ich meine, jemand, der Schätze sucht, Mann, der ist total neugierig. Der ist so eine, das ist so eine Schnüffelnase. Der hört auch nicht auf, bis der den Schatz gefunden hat, wenn er ein guter Schatzsucher ist. Er gibt nicht auf. Ich verweise nochmal auf Indiana Jones. Guckt euch die Filme an. Der gibt nicht auf, bis er gewonnen hat, bis er die Schätze hat. Wenn du auf mich hörst, mein Sohn, dann wirst du verstehen, was Ehrfurcht vor dem Herrn ist. Und du wirst Gott erkennen, denn der Herr schenkt Weisheit. Von ihm kommen Erkenntnis und Urteilsvermögen. Die Aufrichtigen belohnt er mit Erfolg. Und alle, die unbescholten ihren Weg gehen, beschützt er wie ein Schild. Er behütet denjenigen oder diejenigen, die gerecht handeln. Und alle, die ihm treu dienen, bewahrt er auf ihren Weg. Wenn du auf mich hörst, sagt der Papa, ne? Wenn du auf mich hörst, dann wirst du begreifen, was Gerechtigkeit ist und wie man sich an das Recht hält, wie man rechtschaffen lebt und auf dem guten Weg bleibt. Dann wird dein Herz mit Weisheit erfüllt und Erkenntnis wird deiner Seele wohltun. Das ist etwas Wohltuendes. Besonnenheit wird über dich wachen und Urteilsvermögen wird dich bewahren. Sie schützen dich davor, böse Wege zu gehen und behüten dich vor Menschen, die Verkehrtes reden und die geraden Wege verlassen, um finstere Pfade einzuschlagen. Diese Menschen haben Freude daran, Böses zu tun. Lauthals freuen sie sich, wenn sie die Wahrheit in böser Absicht verdrehen können. Sie gehen krumme Wege und kommen ab von der Spur. Besonnenheit und Urteilsvermögen bewahren dich, auch vor der fremden Frau, vor der Unbekannten, die dich mit Schmeicheleien verführen möchte. Sie verlässt den Mann, der von Jugend an ihr Freund war, und den Bund mit ihrem Gott hat sie vergessen. Der Weg zu ihrem Haus führt in den Tod. Er endet im Totenreich. Alle, die sich mit ihr einlassen, finden nicht mehr auf dem Weg zum Leben zurück. Darum geh zusammen mit den guten Menschen deinen Weg und lebe wie die Rechtschaffenen. Denn die Aufrichtigen werden das Land bewohnen und die Unbescholtenen werden darin bleiben. Doch die Gott verachten, werden aus dem Land geschafft und die treulosen Menschen werden aus ihm herausgerissen. Das ist also Kapitel 2. Und hier haben wir einmal diese Werbung für die Weisheit und einmal die Warnung vor dem Gegenteil. Wenn man dumm ist, wenn man sich verführen lässt, wenn man sich auf das Böse oder böse Menschen einlässt. Hier haben wir diese beiden Dinge, einmal das Positive und das Negative. Und der Papa sagt, wenn du auf mich hörst, Vers 9, dann wirst du begreifen, was Gerechtigkeit ist und wie man sich an das Recht hält. Und hier sind so viele Verheißungen in diesem Kapitel, auf die ich jetzt nicht alle eingehen werde, aber lest euch das nochmal zu Hause durch und überlegt mal, was wird mir hier alles verheißen? Wie positiv ist das bitte, wenn ich dieser Weisheit zuhöre, wenn ich ihr eine Chance gebe? Gib ihr doch wenigstens eine Chance. Hör zu. Probier das mal aus. Und versuch danach zu leben und schau, was passiert. Schau, ob nicht dein Leben krass gesegnet wird. Und gleichzeitig die Warnung davor, genau das Gegenteil zu tun. Und es ist so, wie so oft in Sprüche, hier werden eigentlich zwei Wege aufgezeigt. Der Autor von Sprüche stellt uns eigentlich vor diese zwei Wege. Es gibt eine Entscheidung zu treffen. Welchen Weg willst du gehen? Willst du den Weg der Weisheit gehen oder den Weg der Dummheit? Willst du den guten Weg gehen oder den bösen Weg? In Sprüche ist es oft so einfach. Entweder das oder das. Such's dir aus. Und es war eine Entscheidung, die zum Beispiel auch König Salomo treffen musste, von dem dieses Buch ja geschrieben ist. Der ja auch anfing als superweiser Mensch, als superweiser König und Regierungschef und endete als völliger Dummkopf, verführt zum Götzendienst, alles im Grunde vergangen und zerstört. Nur Gottes Gnade war es, die Salomo noch ein bisschen was bewahrt hatte. Er hat so gut angefangen und er hat so schlecht geendet. Und dann schreibt er am Ende dieses Lebens wahrscheinlich dieses Buch und fast hier oder zumindest Teile dieses Buches sind sicherlich ganz vom Ende seines Lebens und er warnt auch davor, dass uns nicht das passiert, was ihm passiert ist. Ich will aber einmal mit euch gucken, was bei Salomo am Anfang stand und das haben wir glaube ich auch schon, das hat Jörg schon mit euch gelesen, aber ich will auch voll gerne nochmal darauf kommen. In 1. Könige, glaube ich, Kapitel 3. 1. Könige 3, da haben wir diese Situation, in der Salomo betet. Er betet. Erste Könige 3, Kapitel 4, Vers 4. Und der König ging nach Gibeon, um dort Schlachtopfer darzubringen. Denn das war die große Höhe. 1000 Brandopfer opferte Salomo auf jedem Altar. In Gibeon erschien der Herr dem Salomo in einem Traum bei Nacht. Und Gott sprach, bitte, was ich dir geben soll. Und Salomo sagte, du selbst hast ja an deinem Knecht David, meinem Vater, große Gnade erwiesen, weil er vor dir gelebt hat in Treue, in Gerechtigkeit und in Aufrichtigkeit des Herzens gegen dich. Und du hast ihm diese große Gnade bewahrt und ihm einen Sohn gegeben, der auf seinem Thron sitzt, wie es am heutigen Tag ist. Und nun, Herr, mein Gott, du selbst hast deinen Knecht zum König gemacht, anstelle meines Vaters David. Ich aber bin noch ein kleiner Junge. Ich weiß nicht aus, noch einzugehen. Und dein Knecht ist inmitten deines Volkes, das du erwählt hast. Ein großes Volk, das wegen seiner Menge nicht gezählt noch berechnet werden kann. So gib denn deinem Knecht ein hörendes Herz, dein Volk zu richten, zu unterscheiden zwischen Gut und Böse. Denn wer vermag, dieses dein gewaltiges Volk zu richten? Und das Wort war gut in den Augen des Herrn, dass Salomo um diese Sache gebeten hatte. Hier haben wir diesen jungen Mann, der völlig überfordert ist. Er ist schon nicht dumm. Er ist nicht dumm. Sein Vater hat ihn ja auch schon wahrscheinlich einiges beigebracht. Hat ihn schon gelehrt. Vielleicht auch, was es heißt, König zu sein. Salomo ist zu diesem Zeitpunkt wahrlich kein Dummkopf, sondern er weiß darum, wie kompliziert das ist, Regierungschef zu sein, ein König zu sein. All diese Entscheidungen, die getroffen werden müssen. Leute kommen zu ihm und wollen sogar, dass er so als Art Richter entscheidet ihre Rechtsfälle. Und genau das passiert ja auch kurz nach dieser Situation. Er weiß, das ist zu groß für mich. Obwohl ich meine, er war aus gutem Haus, er war gut gebildet. Er hatte sicherlich, wie gesagt, auch schon etwas darüber gelernt, was es heißt, König zu sein. Und trotzdem weiß er, das ist eine Riesenaufgabe. Ich bin eigentlich damit überfordert. Und vielleicht hat er auch an seinem Papa gesehen, dass es auch für seinen Papa sehr schwer war. Und er weiß, wenn du mir nicht hilfst, Gott, wenn du mir nicht diese Fähigkeit gibst, das zu tun, diese Aufgabe zu bewältigen, dann wird das nichts. Und deswegen bittet er um Weisheit. Und das Schöne ist diese Formulierung, und da möchte ich eigentlich, oder das ist so mein Hauptanliegen für heute Morgen, dass wir das mit Salomo einfach beten können, dieses Gebet. Ich aber bin noch ein kleiner Junge. Und er war jung zu diesem Zeitpunkt, vielleicht 20 nimmt man an. 19 Jahre, 20 Jahre, so in dem Dreh. Er war jetzt kein Kindergartenkind mehr, aber er war jung. Und er sagt, ich bin ein kleiner Junge, was natürlich eine Übertreibung ist. Er sagt, ich bin wie ein kleines Kind. Ich weiß nicht ein noch aus. Ich habe doch keine Ahnung, Herr. Ich habe keinen Plan, was ich machen soll. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll wahrscheinlich. Wie soll ich das Ganze machen? Ich fühle mich wie ein kleines Kind vor dir und vor dieser Aufgabe. Ihr kennt Aufgaben, oder? Ihr kennt so Aufgaben, wo man sich klein fühlt und denkt so, boah, tschüss, wie soll ich das schaffen? Das ist zu groß für mich. Ich schaffe das nicht. Und das ist ja nicht mal, dass wir irgendwie ein Königreich regieren müssen. Wir sind ja nicht mal wahrscheinlich Firmenbosse von irgendeiner großen Firma oder so. Und trotzdem schon die kleinen Aufgaben, die kleinen Dinge, wo wir Verantwortung tragen, da merken wir auch schon manchmal so, boah, alleine als Eltern. Wir haben ja auch keine Familie mit 50 Kindern. Aber unsere 2, 3 Kinder, die fordern uns manchmal schon so heraus, dass wir sagen, boah, ja, wie soll ich denn das machen? Ich fühle mich vor dieser Aufgabe, ich fühle mich überfordert, ich fühle mich wie ein Kind. Das ist zu groß für mich. Und dann sollten wir unbedingt uns an Gott wenden und um Weisheit bitten. Aber diese Haltung, die Salomo hat, die wünsche ich mir einfach für uns alle. Und ich möchte sie euch einfach ans Herz legen. Lasst uns einfach vor Gott demütigen und sagen, Herr, ich bin wie ein kleines Kind. Jesus, ich bin schon 38, ich bin fast 40. Ich habe schon ein bisschen was erlebt und ein bisschen was gemacht. Aber Herr, ich brauche dich. Ich brauche deine Weisheit. Ich fühle mich heute immer noch manchmal wie ein kleiner Junge. Oder ihr kennt das bestimmt auch, diese Situation, wo man denkt, boah, wie soll ich das hinkriegen? Ich fühle mich wie ein kleines Kind hier. Hier ist so viel Fachwissen nötig. Hier ist so viel Kompetenz nötig eigentlich, um das zu managen. Ordentlich. Und nicht nur hinzuwursteln. So hinwursteln kriegen wir immer ganz gut irgendwie hin. Aber das hier vernünftig zu machen, das kann ich doch gar nicht. Wer bin ich denn? Gib deinem Knecht ein hörendes Herz. Gott, gib mir ein hörendes Herz. Lass mich von dir hören. Herr, mach mein Herz so, dass ich von dir höre, dass ich dich höre, dass ich dich hören kann durch den ganzen Lärm des Alltags, durch allem, was auf mich einströmt. Das Wichtigste ist, dass wir Gottes Stimme hören. Hin und wieder, es muss ja nicht die ganze Zeit sein, aber hin und wieder wenigstens, Herr, muss ich mal was von dir hören für mein Leben. Und dann sagt er, ich muss lernen oder ich will von dir hören oder ich will dieses hörende Herz, damit ich zwischen Gut und Böse unterscheiden kann. Und das finde ich krass. Und das macht nochmal deutlich, dass er das ernst meint. Ich bin wie ein Kind. Gott, ich kann manchmal nicht mal zwischen einer guten Entscheidung und einer schlechten Entscheidung unterscheiden. Manchmal ganz einfache Dinge, da weiß ich nicht mal, ist es jetzt besser, das zu machen oder das? Ne, das zeichnet ja auch Kinder aus oft. Sie wissen einfach auch noch nicht so genau, was ist gut und was ist böse. Das müssen sie erst von uns als Erwachsene lernen. Wir müssen ihnen beibringen, es ist böse, das und das zu tun. Das ist schlecht. Ich meine nicht nur böse im Sinne von bösartig, auch im Sinne von schlecht. Das Wort, was da steht und auch in 1. Mose steht, dieser Baum der Erkenntnis von Gut und Böse, das Wort für böse ist Ra. Und das heißt nicht nur böse im Sinne von bösartig, also dieses kosmische Böse, dieses Bösewicht-Böse aus Superheldenfilmen, wo einer böse ist, ne, sondern schlecht. Das kann einfach schlecht bedeuten. Also gut und schlecht. Oder verdorben. Also der Baum der Erkenntnis von gut und schlecht. Und wisst ihr, Salomo ist eigentlich in einer ganz ähnlichen Situation wie Adam und Eva, ist mir aufgefallen. Adam und Eva sind auch jung. Wir wissen nicht, welche Körper sie hatten, ob sie die Körper eines 50-Jährigen hatten und einer 50-Jährigen oder die Körper eines 15-Jährigen und einer 15-Jährigen oder so ein Middle-Ager wie ich. Gut, ich bin auch fast 40. Mein Körper würde ich auch niemandem wünschen, aber kann jetzt hier in der Öffentlichkeit nicht alles sagen, was ich habe. Aber das kommt ja ins Internet. Wir wissen jetzt nicht, wie körperlich die, also wie alt die waren oder wie jung die waren. Aber sie waren ja jung an Erfahrung, oder? Ich meine, ja, geschaffen, noch nicht mal einen Tag auf der Welt. Noch nicht mal einen Tag auf der Welt, wo, dann kommt der Papa um die Ecke mit einem ziemlich großen Auftrag, nämlich mit dem Auftrag, die ganze Erde zu beherrschen. Du bist noch nicht mal einen Tag alt, Alter, und du sollst die ganze Erde beherrschen. Gott sei Dank waren die wahrscheinlich ziemlich schlau, die beiden. Guck mal, in Vers 28 von 1. Mose, Gott segnet, 27, und Gott schuf den Menschen als sein Bild. Als Bild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Und Gott segnete sie und Gott sprach zu ihnen, seid fruchtbar und vermehrt euch und füllt die Erde und macht sie euch zu Untertanen und herrscht über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über alle Tiere, die sich auf der Erde regen. Wow, was für ein Auftrag. Das ist keine Kleinigkeit für einen Tag alten Menschen. Das ist eine große Aufgabe. Also die beiden waren jung. Sie hatten einen Riesenauftrag, genau wie Salomo. Er war jung, er hatte diesen Riesenauftrag. Auch die beiden wussten noch nicht so richtig, was ist gut und was ist böse. Sie waren ja noch Kinder, wenn ihr so wollt. Und ihr Papa, der sie nach seinem Bilde erschaffen hat, hört euch die Bibelstunde von Mittwoch an, da hat Vanja gepredigt. Das ist ganz spannend. Die beiden als Gottes Kinder, sie mussten erstmal von ihrem Papa lernen, was ist überhaupt gut und was ist überhaupt schlecht. Und das taten sie auch. Gott wandelte mit ihnen in der Kühle des Abends. Und ich glaube, Gott als ihr Papa hat mit ihnen gesprochen, hat ihnen Dinge gezeigt, Dinge beigebracht, hat sie gelehrt. Sie mussten wissen, was ist gut, was ist schlecht. Was tut uns gut? Was tut uns nicht gut? Was ist klug und was ist dumm? Ganz einfach. Und ihr Papa hat das mit ihnen gemacht. Und dann pflanzt er diese beiden Bäume genau in die Mitte des Gartens. Habt ihr euch auch schon mal gefragt, warum eigentlich genau in die Mitte? Hätte dieser Baum der Erkenntnis nicht irgendwo ganz am Rand stehen können, wo man ihn gar nicht sieht? Genau in die Mitte von dem Garten stellt Gott aber diese beiden Bäume. Den Baum des Lebens und den Baum der Erkenntnis von Gut und Schlecht. Vers 9 von Kapitel 2. Und den Baum des Lebens in die Mitte des Gartens und den Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen auch in die Mitte des Gartens. Also da stehen diese beiden Bäume. Die beiden sind gerade die Herrscher der Welt geworden. Ja, sie wurden gerade gekrönt. Sie haben diese Riesenaufgabe, aber sie sind eigentlich noch Kinder. Die eigentlich sagen müssen, ja, okay, aber da müssen wir noch ganz viel lernen, bevor wir das machen können. Und ich meine, die Welt ist ja groß. Die hätten ja auch nicht übermorgen die Welt regiert, im Sinne von, dass sie überall mal gewesen sind und so weiter. Aber ihr wisst, was ich meine. Gott hat sich sicherlich Zeit für sie genommen, sie zu unterrichten und sie dafür auszurüsten. Aber sie sind schon in dieser Position. Und sie müssen genau wie Salomo eigentlich Gott vertrauen. Sie müssen sich entscheiden. Okay, wir haben diese Riesenaufgabe. Und wir als Gemeinde, wir als Christen, wir haben ja auch eine Riesenaufgabe. Wir sollen Licht und Salz in dieser Welt sein. Wir sollen Jesu Botschafter in dieser Welt sein. Das ist keine kleine Aufgabe. Das ist ein großer Auftrag, den Jesus uns gegeben hat. Licht und Salz sein überfordert mich schon manchmal ein bisschen. Aber dann auch noch in die ganze Welt hinauszugehen und die frohe Botschaft zu bringen, das ist ein großer Auftrag. Das ist keine Kleinigkeit. Wie viel Weisheit brauchen wir dafür? Jeden Tag. Jeden Tag. Wir sind eine königliche Priesterschaft, sagt Petrus. Wir sind königliche Priester. In Gottes Augen haben wir einen sehr wichtigen Job hier zu erfüllen, auf dieser Erde. Wir sind genau wie Adam und Eva. Wir sind auch Kinder Gottes, wie die beiden. Wir sind wie Salomo, Königskinder, Kinder unseres Königs. Und genau wie Adam und Eva und Salomo, wir haben es so dringend nötig, dass Gott uns Weisheit gibt. Aber wichtig ist halt, dass wir uns an Gott wenden. Und das ist eigentlich hier der Punkt. Salomo wendet sich an Gott. Er sucht nicht die Weisheit dieser Welt, Er lädt sich nicht die besten Lehrer aus dem Orient ein, um von ihnen zu lernen, um sich schulen zu lassen. Er sucht Gott, er fragt Gott nach seiner Weisheit. Und Adam und Eva, sie haben auch genau diese Entscheidung vor sich. Wem vertrauen wir? Ja, es ist wichtig, dass wir weise sind. Es ist wichtig, dass wir brauchen Weisheit. Aber von wo bekommen wir sie? Wenn wir dumm sind, machen wir hier alles kaputt auf dieser Erde. Oder? Ist ja auch so. Wenn wir nicht weise sind, machen wir hier alles kaputt. Und Adam und Eva wussten, Mann, wir brauchen ganz schön viel Einsicht. Und dann stehen da diese Bäume, wisst ihr? Der eine Baum repräsentiert Gottes Weisheit, Gottes Leben. Das ist der Baum des Lebens, das ist der Weg Gottes. Das ist der gute Baum. Das ist der Baum, von dem sie essen, wenn sie sich Gott unterordnen und von Gott lernen. Und wir werden auch davon essen, steht in Offenbarung. Jesus wird uns davon zu essen geben. Und Gott hätte das sicherlich auch getan, wenn die beiden sich die Zeit genommen hätten, von ihm zu lernen. Aber stattdessen lassen sie sich behupsen von dieser Schlange. Und die Frau sieht diesen Baum und sie sieht, der ist gut, Einsicht zu bekommen. Hier ist eine Abkürzung. Ich esse einfach diesen Baum und dann bin ich sofort weise. Dann habe ich sofort die Klugheit, ohne Gott. Ich kann selber definieren. Die Schlange sagt, ihr könnt selber definieren, was gut und schlecht ist. Ihr braucht Gott nicht dafür. Ihr macht das einfach selber. Ihr seid wie Gott, wenn ihr davon esst. Und Adam und Eva, sie entscheiden sich für diesen Weg. Sie entscheiden sich dafür, nicht die Weisheit Gottes, sondern ihre eigene Weisheit. Und ich wünsche einfach uns als Gemeinde, lasst uns Gottes Weisheit. Lasst uns auf Gottes Weisheit stellen. Wir leben in einer Zeit, die sehr, sehr klug ist. Wir leben in einer Zeit, wo Wissen in einer riesigen Fülle zugänglich ist für viele. Nicht für alle. Es hat ja nicht jeder Internet oder so, aber wir arbeiten daran. Überleg mal, Wikipedia, wir benutzen das alle manchmal, was das für ein, wie krass das ist. Wenn wir einen Typen, der was weiß ich, 500 Jahre vor uns gelebt hätte, das zeigen würden, was für Zugang wir zu Wissen haben, auf einen Klick. Wir geben nur ein Wort ein und sofort kommt ein seitenlanger Artikel zu dieser Sache. Was wir heute für einen Zugang zu Wissen haben, das ist unnormal. Das ist unnormal. Wir leben in einer wirklich krassen Zeit. Und es gibt unglaublich viel Wissen, weil wir schon ziemlich lange hier sind. Wir haben ziemlich viel Wissen angehäuft. Wir haben das alles aufgeschrieben. Das ist alles irgendwo zusammengefasst. Wir sind also auf der einen Seite eigentlich super schlau als Menschen. So, also wir wissen mehr als vor 500 Jahren. Wir wissen mehr als vor 1000 Jahren. Wir wissen logischerweise noch viel mehr als vor 2000 Jahren. Ne? In gewisser Hinsicht ist es einfach so. Und es ist so krass. Oder das ist die Herausforderung, dass wir uns nicht nur auf dieses Wissen stützen, dieses menschliche Wissen in unserem Leben. Wir haben unglaublich viel Wissen, ja, das stimmt. Aber was wir auch unbedingt brauchen, und ich meine, Salomo war ja nicht dumm. Das war ja auch, Salomo hat ja auch nicht gesagt, Herr, ich will deine Weisheit, aber Schulbücher lese ich nicht. Die sind ja von Menschen geschrieben. Pfui, weg damit. Oder auf meine menschlichen Lehrer höre ich nicht mehr. Das sind ja Menschen. Ich höre nur noch auf Gott, meine Lehrer. Ich möchte, dass Gott mir Mathe beibringt und nicht dieser Mann dort drüben, der sich mein Mathelehrer nennt, Herr Klaus. Entschuldigung, Herr Klaus, ich höre nur noch auf Jesus Christus. Das ist mein Lehrer und Sie sind nicht mehr mein Lehrer. Ich meine, so ist es doch nicht, oder? Ich meine, wir lernen trotzdem und Salomo hat sicherlich auch Bücher gelesen. Er ist in die Natur gegangen, hat die Natur beobachtet. Also er hat ja auch aus anderen Ressourcen sein Wissen gespeist. Aber er wusste, wenn ich diese Weisheit Gottes nicht habe, dann bringt das alles nichts. Dann kann ich wissen, was ich will, aber dann bringt das nichts. Und liebe aufgeklärte Menschen des 21. Jahrhunderts, zu denen ich heute predige, junge Generation, Studenten, da hinten, Studenten, ich sehe Studenten. Ich rieche Studenten. Ah. Die riechen nach Bier. Sei mal ehrlich. Ey, wenn ich zur Arbeit fahre, durch die Georgengärten, die einzigen Studenten sehe, sind die, die Bier trinken da irgendwie, auf irgendwelchen Biersaufveranstaltungen. Spaß, nein. Manche liegen auch einfach in der Sonne. Nein, aber das sind ja nur die Studenten, die da sind. Die anderen sind ja alle in der Bib und lernen. Die anderen lernen halt alle. Ich sehe halt immer nur die bösen Studenten und deswegen denke ich, alle Studenten sind so. Aber jetzt mal ehrlich, liebe aufgeklärte, moderne, progressive Studenten, von vorne bis hinten durchgegendert, einmal und zurück. Nein, oder nur so ein Hauch. Aber egal, wir sind doch auch Kinder unserer Zeit, sind wir doch mal ehrlich. Und der Zeitgeist prägt uns doch auch, oder? Wir können uns dem gar nicht entziehen, auch als Christen nicht. Wir sind vom Zeitgeist geprägt. Aber wir müssen, auch wir, auch sogar wir, die wir Google haben und Facebook und Wikipedia und was es noch für Apps gibt und iPhones, auch wir müssen diesen Schritt gehen und sagen, ja, ich weiß viel. Ja, ich habe vielleicht studiert oder bin dabei. Aber Gott, ohne deine Weisheit ist das alles nichts. Und ich will mein Leben vor allen Dingen auf deine Weisheit bauen. Und vor allen Dingen traue ich deiner Weisheit. Und vor allen Dingen möchte ich, dass du mich mit deiner Weisheit fütterst, dass du mich damit stark machst, dass du mich umgibst wie mit einem Schild, dass du mich durch deine Weisheit beschützt in diesem Leben, in diesem Studium, in diesem Lebensabschnitt, in dieser Stadt, wo ich jetzt hingezogen bin. Ich kenne hier keinen, aber dich kenne ich, Herr. Und weil du mich weise gemacht hast, schaffe ich das hier auch, ohne unterzugehen, ohne zu zerbrechen. Und wenn ich das nicht habe, dann habe ich gar nichts. Dann habe ich vielleicht meinen Bachelor oder meinen Master, aber ich bin kein Master, ich bin immer noch ein Slave, aber mit Master. Aber es ist doch so. Leute haben einen Master, aber sind pornografiesüchtig und kommen da nicht raus aus der Scheiße. Ja, sie haben einen Master, aber sie sind nicht Master ihres Lebens. Sie haben sich nicht unter Kontrolle, aber sie haben ganz viel da oben im Brain. Ja, schön. Es ist ja nicht schlecht, es ist gut. Aber wir brauchen beides. Wir müssen Master unseres Lebens sein und wir müssen was im Brain haben. Und dann ist es gut. Das ist perfekt. Und das möchte Gott auch. Gott ist wahrlich niemand, der sagt, du sollst nicht studieren, du sollst nicht zur Schule gehen, du sollst nicht lernen. Gott will nicht, dass wir dumm bleiben, im Gegenteil. Aber lass uns schauen, auf welche Weisheit stützen wir uns. Vor allem, wenn es darum um Dinge geht wie Beziehung, Familie, zwischenmenschliche Beziehung. All diese Dinge, da hat Gott so viel zu sagen. Und das Buch der Sprüche hat so viel dazu zu sagen. Und liebe wieder junge Menschen hier im Raum. Ihr werdet Sprüche lesen, da werden euch die Haare zu Berge stehen. So, wisst ihr, menschlich gesehen, da werdet ihr sagen, wow, wow, das habe ich aber ganz anders gelernt, von der Grundschule an. Ja, habt ihr auch. Das heißt aber nicht, dass es richtiger ist. Und auf welche Weisheit, liebe junge Menschen, wollt ihr euer Leben bauen? Auf die Weisheit, ja, dieser Welt, auf den Zeitgeist? Wollt ihr, so wie Salomo, an wen wendet ihr euch in eurem Gebet oder wenn ihr Hilfe braucht? An Papa Zeitgeist oder unseren Papa Gott? Wer lehrt dich, was gut und böse ist? Wer definiert für dich, und wieder an die jungen Leute, wer definiert, was gut und schlecht ist? Sind wir es als Menschen? Sagen wir, das ist gut und das ist schlecht und wir können selber entscheiden, was gut und schlecht ist? Oder ist es unser Vater im Himmel, der das definiert? Und sagen wir, Herr, lehre du mich, was gut und schlecht ist. Ich weiß, was mich hier alle anderen lehren wollen, aber lehre du mich. Ich will auf deine Weisheit mein Leben bauen. Lass uns das tun, liebe Gemeinde. Ich bete noch mit euch. Herr, du siehst mich selber und ich bin genauso so krass geprägt von dieser Zeit und von meiner Zeit, wo ich groß geworden bin. Ja, und ich würde lügen, wenn mich das nicht beeinflusst hat. Auch in meinem, ja, was ich als gut empfinde, was ich als schlecht empfinde. was ich als nützlich oder unnützlich empfinde, was ich als schädlich empfinde oder als wohltuend. Aber Herr, ich möchte mehr lernen von dir, von deiner Weisheit. Herr, ich möchte sagen, du sollst mich lehren, Herr. Du sollst mein Lehrmeister sein. Du sollst mein weiser Lehrer sein, Herr. Nicht mein Kung-Fu-Meister, aber mein Lehrmeister. Herr, lehre du uns, was gut und böse ist, Herr. Lehre du uns zu unterscheiden zwischen gut und böse, Herr. Eine Generation, die nicht mehr an das Böse glaubt, die alles gut nennt. Herr, bitte. Ja, lehre uns, Herr. Und da, wo wir, ja, da, wo es dem widerspricht, was wir gelernt haben von der Pike auf, von der Kindheit an, Herr, was wir gehört haben in unseren Schulen, in unseren Unis, in den Medien, Herr, von den YouTubern, die wir gerne gucken. Herr, lehre du uns. Definiere du für uns Gutes und Schlechtes, Herr. Und erfülle du uns mit deiner Weisheit, nicht mit unserer. Wir brauchen deine Weisheit, Jesus. Wir brauchen deine Weisheit, Herr. Danke für dieses gute Buch der Sprüche. Danke, dass wir, ich glaube, so sehr davon profitieren werden, wenn wir das jetzt zusammen lesen, Herr. Danke, dass uns deine Weisheit bewahrt, uns behütet und uns schützt. Ja, denn dieses Leben ist unter anderem auch gefährlich. Und ich danke dir, dass ja, du uns hilfst, da durchzukommen, durchzuschiffen. Unser Schiff, ja, an den Untiefen dieses Lebens vorbei zu manövrieren, Herr. Amen.